DW Menschen und Märkte.
Facebook zerschlagen? Darüber wird in den USA heftig diskutiert. Schweizer Gegenwind für Amazon. Kräftiges Wachstum wohl erst im nächsten Jahr und fehlender Verbraucherschutz im Internet. Das sind unsere Themen. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Der Druck auf die Social-Media-Plattform Facebook steigt. Zuletzt sorgten Enthüllungen der Whistleblowerin und früheren Facebook-Mitarbeiterin Frances Haugen für Aufsehen. Haugen wirft ihrem früheren Arbeitgeber vor, eigene Gewinne über die Sicherheit seiner Nutzer und das Gemeinwohl zu stellen. Facebook hat die Vorwürfe entschieden zurückgewiesen, doch die Kritik an dem Netzwerk wird immer lauter. Dazu Katrin Brandt.
Facebook hat in Washington derzeit einen schweren Stand. Zumindest klingt es so.
I believe the time for conversation is done, the time for action is now.
Die Zeit für Gespräche sei vorbei, es sei Zeit zu handeln, drohte Amy Klobuchar am Wochenende bei CNN. Die mächtige Senatorin der Demokraten will die Macht von Big Tech regulieren. Wir brauchen endlich Datenschutzgesetze, sagte sie, Transparenz bei den Algorithmen und ein Wettbewerbsrecht, das sich auf dem neuesten Stand befindet. Und damit zielte Klobuchar direkt auf Facebook.
They bought Instagram. We'll never know what Instagram, what innovations could have been developed to help kids, because they bought it.
Sie haben Instagram gekauft, sagte sie. Und deshalb werden wir nie erfahren, welche Innovationen hätten entwickelt werden können, um Kindern zu helfen. Mark Zuckerberg selbst habe gesagt, kaufen sei besser als kämpfen, so Klobuchar. Diese Formulierung wird auch von der US-Handelsbehörde FTC zitiert, als ein Beleg dafür, dass Facebook gegen das Wettbewerbsrecht verstößt. Konkret lautet der Vorwurf, Facebook habe vor ein paar Jahren Instagram und WhatsApp nur gekauft, um Konkurrenten auszuschalten. So versuche der Konzern, sein Monopol zu erhalten. Das wollen die Wettbewerbsschützer in den USA nicht hinnehmen.
Die amerikanische Öffentlichkeit verdient einen freien, lebendigen Markt für soziale Netzwerke. Wir wollen die Wettbewerbskraft wiederherstellen, die für Innovation und die Wahlfreiheit der Kunden nötig ist.
And consumer choice. Sagte Ian Connor, damals Chef der Wettbewerbsbehörde, in einem Video voriges Jahr. Zusammen mit über 40 US-Bundesstaaten reichten die Wettbewerbshüter im Dezember ihre Klage ein. Doch ein halbes Jahr später, im Juni, wurde sie vom zuständigen Richter abgewiesen. Die Handelsbehörde habe ihre Behauptungen nicht ausreichend belegt, hieß es. Ein paar Wochen später, Mitte August, lag die nächste Klage auf dem Tisch. Noch mehr Daten, noch ausführlichere Begründungen und die Forderung, Facebook solle sich von einzelnen Bereichen trennen. Doch Facebook hat vorige Woche Einspruch eingelegt und selbst wenn der Richter die Klage diesmal annimmt, kann es Jahre dauern, bis ein Urteil fällt, warnt William Kovacic, ein früherer Chef der FTC.
In an industry that changes so fast, we're probably 4, 5 or 6 years away from a resolution of the case.
In einem Wirtschaftszweig, der sich so schnell verändert, wird man wahrscheinlich 4, 5, 6 Jahre bis zu einer Lösung dieses Falls brauchen.
Facebook muss also nicht unmittelbar fürchten, zerschlagen zu werden. Und auch sonst spielt die Zeit für Mark Zuckerberg und seine Lobbyisten in Washington. Vorige Woche war der Senat zwar beeindruckt vom Auftreten der früheren Facebook-Mitarbeiterin Frances Haugen. Die Whistleblowerin behauptete, Facebook wisse um seinen schädlichen Einfluss, Gewinne seien aber wichtiger als Menschen.
A company with such frightening influence over so many people, over their deepest thoughts, feelings and behavior, needs real oversight.
Ein Unternehmen, das einen solch angsterregenden Einfluss auf so viele Menschen, ihre tiefsten Gedanken, Gefühle und Handlungen hat, braucht echte Aufsicht, forderte die Whistleblowerin und die Senatoren stimmten parteiübergreifend zu. Bisher allerdings hat es am politischen Willen gefehlt, die Empörung in Regulierung umzusetzen.
Soweit Katrin Brandt. In der Schweiz ist der Online-Händler Galaxus schon erfolgreicher als Amazon. In dieser Woche ist das Unternehmen, das vor 20 Jahren von 3 jungen Gamern gegründet wurde, auch in Österreich gestartet. Und schon seit 2018 ist Galaxus in Deutschland präsent, mit wachsendem Erfolg, großen Ambitionen und, wie es in der Selbstdarstellung heißt, mit dem Anspruch auf ehrlichen und nachhaltigen E-Commerce. Katrin Hondl aus Genf.
In der Schweiz ist das Online-Kaufhaus Galaxus schon lange die Nummer 1, weit vor dem internationalen Platzhirsch Amazon. Mit der Expansion nach Österreich und neuen Investitionen in Deutschland will Galaxus-CEO Florian Teuteberg jetzt auch in den Nachbarländern Gas geben.
Ziel ist ganz klar, dass wir nicht nur in der Schweiz, sondern europaweit zu einem der führenden E-Commerce-Plattformen werden.
Das nächste Level ist also anvisiert bei dem Online-Händler, den Florian Teuteberg vor 20 Jahren sozusagen von der Computerspielkonsole aus zusammen mit zwei Gamer-Freunden gründete.
Wir haben angefangen aus der Faszination für Computerspiele und Computer verkauft an Verwandte und Bekannte und dann einen Online-Shop gemacht, um auch das Online anzubieten, was wir selber gut fanden, und so hat sich das angefangen zu entwickeln. Und aus der kompletten Begeisterung für das, was wir selber gut fanden, dann immer mehr auch das anzubieten, was eben auch andere Kunden, Kundinnen gut fanden.
Produktbewertungen sowohl durch die Kundschaft als auch den Online-Händler selbst sind bei Galaxus kein Beiwerk, zu dem sich die Nutzerinnen und Nutzer erst lange durchklicken müssen, sondern sie stehen ganz oben auf der Seite. Galaxus präsentiert sich als authentische Online-Community und wirbt entsprechend auch mit negativen Bewertungen.
Das Gerät hat überhaupt keinerlei Funktion. Ein Stern.
Galaxus. Der ehrlichste Online-Shop Deutschlands.
Die Kampagnen sind sehr wichtig, um zu transportieren, was unsere Werte sind. An erster Stelle das Thema Ehrlichkeit, Authentizität.
Fragt man den Galaxus-CEO nach der internationalen Konkurrenz, ist die Antwort kaum mehr als ein selbstbewusstes Achselzucken.
Wir schauen eigentlich nie so stark darauf, was unsere Konkurrenz macht, sondern versuchen wirklich ganz gut zu verstehen, was die Kunden wünschen, und versuchen wir uns konsequent daran auszurichten.
In der Schweiz war der Umsatz von Galaxus 2020 mit 1,8 Milliarden Franken viermal so hoch wie der von Amazon. Und natürlich gehörte das Schweizer Online-Kaufhaus auch zu den Pandemie-Gewinnern.
60% Umsatzwachstum hatten wir. In Stückzahlen noch weit ein höheres Wachstum. Die größte Herausforderung ist jetzt, die Logistikkapazitäten nachzuziehen.
Das gilt auch für den Standort Deutschland. Dort plant Galaxus im nächsten Jahr, seine Lagerflächen zu vervierfachen.
Katrin Hondl aus Genf war das. Führende deutsche Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr nach unten geschraubt. Die Institute rechnen mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 2,4%, wie sie am Donnerstag mitteilten. Im Frühjahr hatten sie noch erwartet, dass nach dem Corona-bedingten Einbruch der Wirtschaft 2020 das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 3,7% zulegt. Für das in Kiel ansässige Institut für Weltwirtschaft hat deren Konjunkturchef Stefan Kotz an der Prognose mitgearbeitet. Henrik Böhme hat mit ihm gesprochen.
Herr Kotz, Sie haben die Wachstumsprognose gemeinsam mit den anderen Instituten, die Sie heute vorgelegt haben, deutlich gesenkt. Sie sind ja mal davon ausgegangen, dass die Wirtschaft in diesem Jahr um 3,7% zulegt. Jetzt bleiben gerade mal noch 2,4% übrig. Grund für die schlechten Nachrichten können wir jeden Tag in der Zeitung lesen. Es klemmt an allen Ecken und Enden. Lieferengpässe, Chipmangel, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Was ist das aktuell größte Problem?
Genau das, was Sie gerade auch beschrieben haben. Wir haben viel Sand im Getriebe der Industrieproduktion. Wenn man so will, hat jetzt der Dienstleistungssektor wieder die Führung beim Konjunkturverlauf übernommen. Dort sehen wir weiter eine aufwärtsgerichtete Tendenz, die auch insgesamt dazu führt, dass der Erholungsprozess nicht zurückgeworfen wird, sondern dass es weiter aufwärts geht. Aber bei der Industrie gibt es große Probleme, weil die auch weltwirtschaftlichen Lieferketten immer noch nicht wieder rund laufen. Im Gegenteil, es gibt wieder neue Störungen. Und erst wenn das bereinigt ist, dann wird auch die Industrieproduktion wieder kräftig anziehen. Dafür sprechen alle Signale, die wir derzeit haben.
Aber Sie sagen, wenn das bereinigt ist, sehen Sie da tatsächlich Licht am Horizont? Jetzt hört man, Los Angeles will seinen wichtigen Hafen 24 Stunden am Tag betreiben, damit sich sowas auflöst. Aber das ist halt ein einziger Hafen. Vor Hamburg stauen sich die Schiffe, vor Rotterdam und so weiter und so fort. Wo nehmen Sie diesen Optimismus her?
So optimistisch sind wir ja letztlich nicht, denn wir gehen davon aus, dass sich diese Lieferengpässe erst ab dem Frühjahr und dann aber auch über das gesamte weitere Jahr hin erst nach und nach entspannen werden. Das heißt, wir werden auch im kommenden Jahr das noch als Thema haben, was es uns derzeit sehr schwer macht, hier mit einer genaueren Prognose um die Ecke zu kommen, ist, dass wir eine solche Situation eben noch nie zuvor gesehen haben. Es fehlen die Vergleichsmuster. Das, was wir derzeit beobachten, sind historische Rekordstände bei den Umfragen, beispielsweise zur Materialknappheit bei den Unternehmen, aber auch, Sie hatten es angesprochen, was die Staus vor den weltweit wichtigen Häfen angeht. All das ist am Anschlag und wir können derzeit noch nicht exakt sagen, wie lange es dauert, bis sich das entspannt. Wir haben dort eine Setzung vorgenommen, die ist aber nicht übermäßig optimistisch, sondern, wie ich gerade sagte, belastet die Aktivität noch über das gesamte kommende Jahr.
Trotzdem machen sich viele Menschen Sorgen. Die lesen an allen Ecken und Enden von Preiserhöhungen, Inflation, gar von Stagflation, also diese furchtbare Mischung aus stagnierender Wirtschaft und weiter steigenden Preisen. Das sind keine schönen Zeichen. Also bei Inflation könnten Sie da Entwarnung geben?
In der kurzen Frist schon. Also wir werden jetzt auch noch einige Quartale mit höheren Inflationsraten zu tun haben. Aber die werden sich nach und nach auflösen. Das hat auch viel damit zu tun, dass ja diese Vorjahresvergleiche jetzt immer vorgenommen werden zu einem Vorjahr, wo eben auch viele Rohstoffpreise, viele Energiepreise auf einem sehr niedrigen Niveau sind. Das lässt dann die laufenden Inflationsraten immer noch dramatischer aussehen, als sie tatsächlich sind. Was uns viel mehr Sorgen macht, das sind die mittelfristigen Risiken, die ganz unabhängig davon bestehen, nämlich dadurch, dass wir jetzt ohnehin in eine wachstumsschwache Phase kommen. Dafür sorgt allein schon die Demografie und dass wir unsere Produktionsmöglichkeiten tendenziell überstrapazieren, zum Teil durch unsere Sozialversicherungssysteme, wenn wir sie nicht reformieren und demografiefest machen, aber auch durch die zusätzlichen Anforderungen der Dekarbonisierung. Und wenn dann die Geldpolitik dieser Überforderung nicht entgegenwirkt, dann drohen das tatsächlich mittelfristig sich in den Preisventilen zu äußern. Und dann hätten wir eben mittelfristig tatsächlich einen stärkeren Inflationsauftrieb. Das ist bislang nur ein Risiko. Wir müssen das abwarten, wie unabhängig die Notenbank immer noch agieren kann. Wer nur mit der Vokabel Stagflation etwas vorsichtig, denn da kommen sofort Erinnerungen an die 70er Jahre, wo diese Periode eben auch von Massenarbeitslosigkeit begleitet war. Und zumindest da können wir sagen, diese Gefahr ist sehr gering. Im Gegenteil, die 2020er Jahre sind dadurch geprägt, dass Arbeitskräfte zunehmend knapp werden.
Sagt Stefan Kotz vom Kieler Institut für Weltwirtschaft im Gespräch mit Henrik Böhme. In welchen Lebensbereichen fühlen sich die Verbraucher in Deutschland gut geschützt und wo nicht? Welche Themen brennen ihnen unter den Nägeln? Dauerbaustelle dabei ist der digitale Bereich, wie aus dem aktuellen Verbraucherreport hervorgeht, der am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde. Einzelheiten von Franziska Ritter.
Ob Abzocke im Netz oder schlechter Internetzugang, jeder zweite Deutsche fühlt seine Interessen im Internet und der digitalen Welt nicht ausreichend geschützt. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Verbraucherreport, für den der Bundesverband der Verbraucherzentralen rund 1500 Menschen im Land befragt hat. Verbandsvorstand Klaus Müller:
Ich glaube, das hat nicht nur in der Corona-Zeit, sondern auch im Alltagserleben mit Handytarifen, mit der Internetversorgung jede und jeder schon mal gemerkt. Darum ist das keine Überraschung. Traurig ist natürlich, dass diese Dauerbaustelle politisch noch nicht gelöst ist.
Das Ergebnis deckt sich übrigens mit den Erfahrungen, die die Mitarbeiter in den Beratungsstellen machen. Ein Drittel aller Beschwerden, die allein im ersten Halbjahr eingegangen sind, betreffen Produkte und Dienste aus dem digitalen Bereich. Neben den Anbietern und Verbraucherorganisationen sehen die Befragten vor allem Politiker in der Pflicht.
Die Verbraucherinnen und Verbraucher sagen ganz klar, sie erwarten hier von der Bundesregierung, dass sie handelt. Und so sehr sie insgesamt im Verbraucheralltag eigentlich ganz gut zurechtkommen, was ja auch beruhigend ist, aber von der Bundesregierung sind einfach eine große Mehrheit der Menschen enttäuscht und das ist in den letzten Jahren auch nicht besser, sondern schlechter geworden.
Grundsätzlich wollen die Befragten besser über Produkte und Dienstleistungen informiert werden. Die Mehrheit plädiert für strengere Vorgaben für Hersteller und Anbieter und mehr staatliche Kontrollen. Ganz oben auf der Agenda der Verbraucher steht auch der Klimaschutz. Mehr als 60% sprechen sich für höhere Preise für Waren aus, die Klima oder Umwelt schaden. Aber nur, wenn einkommensschwache Haushalte dafür finanziell entlastet werden.
Und da steigt die soziale Dimension des Klimaschutzes in der Bedeutung steil an, weil eine ganz große Mehrheit sagt, sie unterstützt dann Klimaschutzmaßnahmen, die sich auch in den Preisen niederspiegeln dürfen, wenn es einen sozialen Ausgleich gibt.
Hier sieht Klaus Müller eine Chance für die neue Bundesregierung. Er fordert mutige Vorgaben für den Klimaschutz, die sozial flankiert werden und es den Menschen leichter machen, sich nachhaltig zu verhalten. Mit Blick auf die enorm gestiegenen Energiepreise wirbt er dafür, dass Deutschland unabhängiger von fossilen Energieimporten wird.
Der Strompreis muss und kann sinken. Das versprechen eigentlich auch alle Parteien. Ich würde es jetzt nur gerne auf der Stromrechnung sehen. Und dann geht es eben um sehr harte Themen wie die Frage einer Wohngelderhöhung, eines Aussetzens von Strom- und Gassperren. Also es darf einfach keiner in diesem Winter frieren.
Persönlich beschäftigt fast alle Menschen, die die Verbraucherzentralen befragt haben, das Thema Pflege und Gesundheit. 97% finden, dass die neue Bundesregierung das Thema auf die Agenda heben sollte.
Ein Beitrag von Franziska Ritter aus Berlin war das. Und das war es auch mal wieder für heute bei uns. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Auf Wiederhören, bis bald und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW.